Willkommen zurück zur neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Teil 4 der Afrika-Cup-Vorschau steht an und zum ersten Mal geht's auch in die Gruppe A. Aber noch nicht zu Gastgeber Marokko, sondern zu einem Vorrundengegner der Atlas Löwen. Und deren Spitznamen will man eigentlich gar nicht ins Deutsche übersetzen. Le Silacons klingt doch viel besser als die Quastenflosser. Wir sprechen heute über die Komoren, einer von zwei Teilnehmern mit einer Einwohnerzahl von unter 1 Million. Okay, klingt komisch, wenn man es so formuliert. Was ich eigentlich sagen will, krasse Leistung, dass so ein kleines Land überhaupt beim Afrika-Cup dabei ist. Wie das gekommen ist, warum es bei der Afrika-Cup-Premiere 2021 ziemlich kurios wurde und ob man mit den Quastenflossern denn rechnen kann, das klären wir heute. Ich konnte eine großartige Expertin für die Folge gewinnen, Armel Silva, die den Frauenfußball im Land voranbringt und aber natürlich auch einen Blick auf die Männernationalmannschaft hat. Sie hat schon im Clubfußball gearbeitet, ist für die FIFA tätig und allgemein einfach eine der größten Fußballexpertinnen, die man für die Komoren finden kann. Ich habe richtig Lust, die Außenseiter, über die nicht jeder spricht, machen eigentlich doch am meisten Spaß. Nochmal eine kurze Einordnung. Die Komoren sind ein Inselstaat in der Nachbarschaft von Madagaskar, Mauritius und den Seychellen. Während man mit Mauritius und den Seychellen Urlaubsparadiese verbindet, plant wohl kaum jemand aus Europa demnächst einen größeren Trip auf die Komoren. Aber warum? Das Land ist politisch nicht so stabil wie die beiden Nachbarn. Madagaskar klammern wir da nochmal aus, das ist ein anderer Fall. Es gab seit der Unabhängigkeit auf den Komoren einige Putsche und Machtwechsel. Das hat in den Jahren, als die Nachbarn boomten, auf Investoren und natürlich auch Touristen eher abschreckend gewirkt und man hat einen Nachteil gehabt, wenn es um ausländische Investitionen ging. Die Flughäfen, die Flugverbindungen und auch die Straßen sind bei den Nachbarländern deutlich moderner und auf den Massentourismus ausgerichtet. Auch hier klarer Nachteil für die Komoren. Man kann also sagen, dass sich die Seychellen und Mauritius über die Jahre als Luxusreiseziel ein gutes Image geschafft haben, während die Komoren eher den Abenteurern vorbehalten sind, obwohl Strände und Landschaften nicht weniger schön sind. Bist du mal oben, bleibst du eben leichter oben. Und die Komoren können den Nachteil zu den anderen beiden Inseln kaum noch aufholen. Aber genug Wirtschaftsgeschwafel und so weiter. Ich wollte nur mal kurz den Background geben. Ich hoffe, ich habe damit niemanden verschreckt. Kommen wir zum Sportlichen und starten wir hier wie in den anderen Folgen in der Historie. Die ist aber schnell abgehandelt. Noch nie bei einer WM gewesen, 2021 im Kamerun, erstmals beim Afrika-Cup dabei gewesen, davor in der FIFA-Weltrangliste eher in den untersten Regionen zu finden gewesen. Also man wurde viele Jahre den Vorurteilen schon gerecht. Kleines Land, schlechte fußballerische Infrastruktur, wenig Erfolg und eine Schießbude in den Spielen gegen die afrikanischen Giganten. Aber man ist eben auch fußballtechnisch eine richtig junge Nation. Der Fußballverband wurde erst 2003 Mitglied von CAF, dem afrikanischen Fußballverband, und 2005 bei der FIFA. An der Qualifikation für die WM 2006 in Deutschland nahm das Land also noch nicht mal teil. Mit so einem FIFA-Beitritt kommt aber auch einigermaßen zwangsläufig ein Professionalisierungsprozess, weil man auf der einen Seite auf FIFA-Fördertöpfe zugreifen kann, auf der anderen Seite aber auch Auflagen zu erfüllen hat, um die Privilegien, die mit dieser Mitgliedschaft kommen, eben nicht zu verlieren. In den ersten offiziellen Spielen, die im Oktober 2007 ausgetragen wurden und als Quali-Runde für die WM in Südafrika und den Afrika-Cup in Angola fungierten, kassierte man gleich einmal 2:6 und 0:4 Niederlagen gegen Madagaskar, zu dem Zeitpunkt jetzt auch kein Gigant in Afrika. Also bis vor etwa 15 Jahren gehörte man wirklich zu den schlechtesten Nationalmannschaften Afrikas, vielleicht sogar der Welt. Aber woher kommt denn jetzt dieser Aufschwung? Man kann es ähnlich zu der Geschichte der Kapverden auch mit einem deutlichen Anstieg der Diaspora-Spieler erklären. Der Verband schaffte Strukturen, damit man auch für zum großen Teil in Frankreich ausgebildeten Spielern interessanter wurde, die aufgrund ihrer Wurzeln für die Komoren spielberechtigt waren. Man muss sagen, da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Die Spieler wollen ordentlich untergebracht werden, die Flüge müssen organisiert und zeitnah bezahlt werden. Dazu müssen auch die Trainingsplätze und das Equipment einen gewissen Standard erfüllen. Erst dann hast du die Chance, dass auch Spieler, die in Europa aufgewachsen sind, sich wirklich damit auseinandersetzen, für das Land ihrer Wurzeln aufzulaufen. Gibt es zu viele Berichte von Chaos, schlechter Organisation und so weiter, dann überlegt sich kein Ligue 1-Spieler ernsthaft, zum Nationalteam der Komoren zu stoßen. Am Anfang waren es eben Spieler aus den unteren französischen Ligen, oft Amateurkicker, die zur Nationalmannschaft kamen, aber in den 10er-Jahren wurde das verbessert. Aber auch wichtige Info, es ist jetzt nicht wie bei Kap Verde, dass es mehr Menschen in der Diaspora als auf der Insel gibt. Die Einwohnerzahl der Komoren liegt bei etwa 900.000, während man online Zahlen wie 300.000 Menschen in der Diaspora findet. Also auch kein unerschöpflicher Pool und auch nicht immer leicht zu finden. Ich denke, darüber sollten wir auch mal eine ganze Folge machen, wie Spieler, die grundsätzlich spielberechtigt sind, eigentlich identifiziert werden und dann angesprochen werden. Aber das ist eher was für die Zukunft. Also zurück zur Story. Immer mehr Spieler aus Frankreich stoßen zur Nationalmannschaft in den 10er Jahren und vor dem Turnier 2017 in Gabun gibt es auch den ersten Sieg in einem Spiel in der Afrika-Cup-Qualifikation. 1-0 gegen Botswana. Der Torschütze ist Ben Nabuane, damals bei Olympiakos Piräus unter Vertrag. Wir spulen weiter vor in den November 2019 und es startet die Qualifikation für den Afrika-Cup in Kamerun. Ägypten, Kenia, Togo und die Komoren. So lautet Quali-Gruppe G. Zum Start direkt ein 1-0 gegen Togo in Lomé. Starker Start. Als nächstes ein 0-0 zu Hause in der Hauptstadt Moroni gegen Ägypten. Die Fans können es kaum glauben. Ein Punkt gegen die Pharaonen. Okay, Mo Salah und Mohamed El-Neni, die beiden großen Stars, waren nicht dabei, aber trotzdem, da könnte doch was gehen. Und wieder was geht. Am Ende wird man mit 9 Punkten Zweiter in der Gruppe, vor Kenia, vor Togo. Das Ticket nach Kamerun ist gebucht. Aber der erste Afrika-Cup wird ein besonderer Afrika-Cup. Denn es ist der, der voll in die Corona-Pandemie fällt. Egal aber, die Euphorie ist riesig. Es gibt ein großes Spalier von mehreren Kilometern, als die Mannschaft nach dem Trainingslager Richtung Flughafen fährt. Alle kriegen mit, wir haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Im Kader ist dann auch kein einziger Spieler, der in der einheimischen Liga spielt. Geboren sind die meisten in Frankreich. 17 der 28 Nominierten stehen auch in Frankreich unter Vertrag. Mit Keeper Ali Ahamada ist sogar ein zu dieser Zeit vereinsloser Spieler im Kader. Übrigens, von den 17 spielt keiner in der Ligue 1. Maximale Ligahöhe ist die Ligue 2. Der größte Name nach wie vor, Ben Nabuane. Also der damalige Siegtorschütze beim ersten Qualisieg. Ihr habt es wahrscheinlich sicher noch im Kopf. Der spielt mittlerweile bei Roter Stern Belgrad. Also trotzdem ist man noch ein Underdog-Team, eine dieser schönen Geschichten des Afrika-Cups. Und sie wird noch schöner. Man bezwingt vollkommen überraschend Ghana und zieht tatsächlich ins Achtelfinale ein. Dort wartet Gastgeber Kamerun. Und es wird komplett kurios. Keeper Salim Ben Bouina verletzt sich spät im Spiel gegen Ghana. Beide Ersatzkeeper werden vor dem Achtelfinale positiv auf Corona getestet. Alle drei Keeper fallen aus. Nachnominieren kann man nicht, also muss ein Feldspieler ins Tor. Alles ist so improvisiert, dass dem sogar seine Nummer mit Tape auf das Torwarttrikot geklebt werden muss. Shaker Al-Hadour macht seine Sache den Umständen entsprechend sehr gut, kann aber auch nicht die 1-2-Niederlage verhindern. Die Voraussetzungen waren maximal schwierig, aber die Komoren haben in diesem Spiel viele Herzen in Afrika erobert. Mit einem 1,72 großen Außenverteidiger zwischen den Pfosten im größten Spiel der Fußballgeschichte des Landes. Daran könnten sich also noch einige erinnern. Aber es soll ja kein Rückblick werden, sondern vielmehr eine Vorschau auf das anstehende Turnier in Marokko. Jetzt kommen wir endlich mal dazu. Wo stehen wir denn aktuell? Wie ist das Team von den Komoren denn aktuell so drauf? In der WM-Quali für 2026 hat man sich okay geschlagen, wurde Vierter in einer starken Gruppe hinter Ghana, Madagaskar und Mali. In den letzten beiden Spielen gab es aber 2 Niederlagen, eben gegen Ghana und Madagaskar. Für den Afrika-Cup hat man sich aber souverän qualifizieren können, in der Gruppe sogar noch vor Tunesien gelandet. Diese Spiele sind aber halt schon ein Jahr her, also jetzt nicht gerade so aussagekräftig in der Vorschau auf den Dezember 2025. Wird Zeit, unsere heutige Expertin Armel Silva mit ins Boot zu holen. Wie steht's denn so um die Gemütslage auf den Komoren bezogen auf die Nationalmannschaft?
So, I would say it's downward, because from the performance we had for the last past years, we can take the example of where we stopped from the last AFCON and now it's really downward. But globally, Comorians are still have confidence and they believe that with the objectives we are having it for the AFCON, we could do much better and the guys will be able to play well and perform well.
WM schnell abhaken, das gilt ja für viele Nationen jetzt. Welche Spieler kommen denn aktuell so in Frage? Kommen wir mal zum Kader. Ganz klassisch, angefangen wird im Kasten, im Tor. Salim Ben Bouina, der Stammkeeper aus 2021, ist immer noch dabei, aber nicht mehr als Nummer 1. Mit 34 spielt er in der 4. französischen Liga und ist eher so der Routinier im Torwarttrio, statt jetzt ein Herausforderer. Ganz klar, in Marokko wird Yannick Pandor zwischen den Pfosten stehen. Der spielt in der 2. belgischen Liga bei France Bourras, ist dort auch Stammkeeper, eigentlich gehört er aber Lens. 24 Jahre alt ist er mittlerweile und im Nationaltrikot wirklich unumstritten. Er hat zwar zuletzt nicht gespielt, aber Armel ist sich sicher, dass er im Tor stehen wird und sie hält auch große Stücke auf ihn, sagt sogar, er ist einer der Schlüsselspieler. Und vor ihm wird es dann richtig spannend, denn die Komoren zittern um ihre große Abwehrsäule. Und die spielt auch noch in der Bundesliga. Wamed Omari vom HSV. Der hat die Fans mit seiner Performance in den ersten Spielen direkt mal voll überzeugt, obwohl er zuvor ein schweres Jahr mit vielen Verletzungen und kaum Spielpraxis in Frankreich hatte, kam er rein in die Dreierkette auf der rechten Position und bewies große Spielintelligenz, viel Tempo und vor allem ein richtig gutes Aufbauspiel. Klar, auch ein, zwei wilde Fehler, aber auch dafür linienbrechende Pässe, ein Auge für den richtigen Ball ins Mittelfeld. Für mich schon einer der großen Gewinner beim HSV, bis eben zu der schweren Verletzung. Außenbandriss, 3 Monate Pause. Aber das Comeback fällt eben genau in die Zeit vom AFCON. Verletzt nominieren ist ja eigentlich keine Option. Es sieht nach einem Wettrennen mit der Zeit aus, dass er wohl verlieren wird. Ich habe mit seinem Berater geschrieben, der wollte sich aber nicht wirklich was entlocken lassen. Der Fokus scheint eher auf dem HSV zu liegen. Vielleicht hat er auch schon ein wenig abgeschlossen mit dem Afrika Cup. Lustigerweise hat man dann auf der Linksverteidigerposition die Qual der Wahl. Ismaël Bourra von Troyes aus der Ligue 2, Rémi Vita von Tondela aus der ersten portugiesischen Liga und Hakim Abdallah von Guingamp ebenfalls aus der Ligue 2. Drei sehr solide Spieler, die sich um eine Position streiten. Platzhirsch ist Abdallah, aber die anderen machen Druck. Zuletzt hat Bourra nach einem starken Saisonstart in Frankreich öfter mal den Vorzug erhalten. Das Problem ist eher die IV-Position, wie eben schon angesprochen. Wenn Omari ausfällt, dann ist Kenan Tobibu der Abwehrchef. Ein 20-Jähriger, der aktuell in Slowenien für NK Bravo spielt. Der zweite Mann wäre dann Kassim Ndahoma, der in Frankreichs dritter Liga spielt. Ahmed Solihi hat zuletzt auch manchmal gespielt. Er ist sogar in der vierten französischen Liga unterwegs. Zuletzt nicht nominiert war Jun Zahari von Žalgiris in Litauen. Vielleicht feiert er ja sein Comeback beim AFCON, aber ihr seht schon, die Auswahl ist begrenzt und qualitativ für so ein großes Turnier auch wirklich unterdurchschnittlich. Rechts hinten hat man mit Said Bakari einen Dauerbrenner, der für Sparta Rotterdam in der Eredivisie auf gutem Niveau spielt. Ausgebildet wurde er in der PSG-Jugend. Er ist aber auch kein unumstrittener Stammspieler in den Niederlanden, hat seinen Platz im Team nach den ersten Spielen verloren. Es schaut eher so aus, als ob er ohne große Spielpraxis zum Turnier fährt. Das könnte die Tür öffnen für Benjelloun Diouzou von Sochaux, die schockierenderweise mittlerweile auch nur noch drittklassig sind in Frankreich. Dazu hat Trainer Stefano Cousin kurz vor dem AFCON, jetzt eben in der letzten Testspielphase, nochmal ein neues Gesicht dazu bekommen. Rechtsverteidiger Hamza Abdallah von Lausanne Sport in der ersten Schweizer Liga. Die Optionen werden hier zumindest größer. Also die Abwehr, kleine Baustelle. Wie siehst du das Mittelfeld, Amel?
From my point of view and from the game we've seen they played, the problem where I'm seeing in our national team is on our midfield. Because everything is happening on the middle field. I believe that we don't yet have our best middle field the way, like, you know, they can be able to. So I'm saying that we don't have a good middle field. That is where I think the issue is happening. Because on the left back, right back, we do have good players, but in the middle field, they are not really that top, and all is happening from there. Like, when we are going to get goals, it's really starting for the midfield.
Eieiei, perfekt. Da gehen die Probleme also weiter. Fixpunkt sollte Saidou Youssouf sein, der im November 2024 zum Team gestoßen ist und seitdem auch nicht mehr wegzudenken ist. Er spielt in der Saudi Pro League für Al-Fateh, hat sich schon mit 26 zu diesem Schritt entschlossen. Er wird es sich sicher nicht schlecht entschädigen lassen, also finanziell gesehen. Vorher galt er als vielversprechendes Talent bei Famalicão in Portugal, aber grundsätzlich ist er schon ein spannender Spieler, hat von der U18 bis zur U21 auch für Frankreich gespielt, Box-to-Box mit guten Defensivqualitäten beschreibt ihn wohl am besten. Auch seine langen Bälle können sich sehen lassen und ich habe auch Berichte gelesen, dass er zu den besten Mittelfeldspielern der Liga gehören soll. Allzu viel, also mehr als Twitter-Zusammenschnitte, habe ich jetzt nicht gesehen von ihm in Saudi-Arabien. Aber er wird der entscheidende Mann sein, der das Tempo vorgeben muss im Mittelfeld und vor allem gegen den Ball viel ackern muss. Neben ihm wird der große alte Mann, die Ikone, spielen. Youssouf N'Djangama. Über 70 Länderspiele, seit vielen Jahren dabei. An ihm bist du in den letzten 10 Jahren nicht vorbeigekommen, wenn es um die besten Kicker des Inselstaates ging. Aber er ist auch schon 35, spielt auch in Saudi-Arabien, dort aber nur in der zweiten Liga. Also das Niveau und das Alter sprechen gegen ihn und vor allem mit seiner Erfahrung ist er aber unverzichtbar. Er war 2021 einer der entscheidenden Leute. Er muss es auch dieses Jahr wieder werden, wenn die Komoren überraschen wollen. Die dritte Position im Mittelfeld wird Yassine Burhane einnehmen, der auf Zypern für Aris Limassol spielt. Mit 1,90 eine echte Kante im Mittelfeld. Er muss körperlich dagegen halten, wird vor der Abwehr aufräumen müssen und auch die offensiven Ausflüge seiner beiden Mittelfeldkollegen absichern. Ist jetzt auch kein unerfahrener Mann mehr. Die drei müssen ein Verständnis füreinander entwickeln. Ehrlich gesprochen, Bohane und Changama müssen arbeiten, damit Saidu Yusuf seine genialen Momente auspacken und das Mittelfeld schnell überbrücken kann. Die Zeit ist aber eben kurz, um die Abstimmung zu finden, und die Gruppengegner warten darauf, im Mittelfeld jede Lücke zu nutzen. Also, eine Legende und ein Hoffnungsträger, beide aktuell in Saudi-Arabien unterwegs. Kommen wir zuletzt noch zum Sturm, der eigentlich keine Kopfschmerzen bereitet, auch dank eines Ex-Bundesligaspielers. Und der dürfte vor allem die Hertha-Fans überraschen, denn die können wahrscheinlich nur wenig Gutes über Messian Maulida berichten. Er war eines der vielen großen Missverständnisse der Windhorst-Ära. 4 Millionen zahlte man 2021 nach Nizza. Die hatten 3 Jahre zuvor sogar 10 Millionen an Lyon gezahlt. Also er galt schon als großes Talent, wurde dem später aber nur selten gerecht. 2023 schimpfte dann Paul Dardai, Maulida sei so faul wie ganz wenige. Er wurde in die zweite Mannschaft geschickt, es gab Leihen nach Frankreich zurück und nach Schottland zu Hibernian Edinburgh. Dort fand er zu seiner Torgefährlichkeit zurück, schoss sich in die Herzen der Fans, ehe auch für ihn die Saudi-Tür aufging. Dort knipst er fleißig weiter, letzte Saison 15 Tore, aktuell steht er bei 4 Scorerpunkten für Al-Qulut. 2023 ging während seiner Zeit in Schottland auch die Tür zur Nationalmannschaft auf und Maulida kann auch im Trikot der Quastenflosse überzeugen. Sein Tor gegen Gambia brachte das Team erst zum Afrika-Cup nach Marokko. Er ist im Sturmzentrum eigentlich gesetzt. Für Amel ist er einer der Schlüssel zum Erfolg, eben neben dem Keeper und eigentlich auch Mohamed Omari. Im Club spielt er manchmal auf dem Flügel, im Nationaltriss ist er die klare Nummer 9. Denn auf den Flügeln gibt es ebenfalls zwei spannende Spieler. Rafiki Said von Standard Lüttich, neben Mohamed Omari der große Name im Team, und Faiz Soleimani von Qatar SC. Rafiki ist der gefährlichste Mann der Offensive. 25 Jahre alt, schnell dribbelstark und wenn er von seinem linken Flügel in die Mitte zieht, dann wird sein rechter Fuß zur Waffe. Er muss für die Momente sorgen, vielleicht Maulida einsetzen, aber eben auch selber treffen. Soleimani über rechts ist einer aus der Generation wie Yusuf Changama, auch schon ewig dabei, 2021 miterlebt und eigentlich eher gerade dabei, die Karriere ausklingen zu lassen. Klingt mit 31 ein wenig früh, aber er tingelt aktuell ein wenig durch den Nahen Osten. Hat auch in Saudi-Arabien schon gespielt, jetzt eben in Katar. Er ist ein guter Freistoßschütze, generell ist sein rechter Huf seine größte Stärke. Ihn kennt man, er ist ebenfalls ein Gesicht der Nationalmannschaft, vielleicht sowas wie der letzte große Auftritt auf der internationalen Bühne für ihn. Auf diese Spieler wird es also ankommen, aber gibt es auch noch Youngsters, die aktuell die Öffentlichkeit nicht auf dem Schirm hat und die ihren Durchbruch feiern könnten?
Ja, following the philosophy of the coach, I do believe that there will be new players and there will be players who can really shock us, like we don't even know about him, because that's, I'm talking about that from what we are seeing, because since Stefano Cousin took the lead of the national team of Comoros, he has called up 15 new players so far.
Vielleicht schafft es der Verband ja noch vor dem Turnier oder gerade wegen dem Turnier, junge Spieler, die in Frankreich aufgewachsen sind, für die Komoren zu begeistern. So ein paar kurze Namen, die da in Fragen kämen. Nahiru Ahamada von Crystal Palace. Stuttgart-Fans sollten ihn alle kennen. Er hat ihnen immerhin mal 12 Millionen Euro eingebracht. 23 Jahre alt, in England, gerade aber auf dem Abstellgleis. Vielleicht kann er ja die Karriere durch so einen Afrika-Cup-Auftritt neu in Fahrt bringen. Wurzeln auf den Komoren hat er auf jeden Fall. Ayman Khari, 20 Jahre alt, hat die PSG-Jugend durchlaufen, ist seit seinem Abschied aus Paris im Sommer vereinslos. Das gab es ja 2021 schon mal, einen vereinslosen Spieler im Kader. Also Ayman, vielleicht empfiehlst du dich ja über die Komoren für neue Aufgaben. Zuletzt noch Demain Tabibou, 20-jähriger Stammspieler von Nantes in der Ligue 1. Auch Vorfahren auf den Komoren, alle drei zentrale Mittelfeldspieler, alle drei Optionen, um die ja kleineren Probleme dort vielleicht zu lösen. Aber es sind natürlich erstmal nur Spielereien. Wahrscheinlich werden wir keinen von den dreien für die Komoren, zumindest mal bei diesem Afrika-Cup, sehen. Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich pro Episode eine Geschichte zu einem Spieler erzählen will, die vielleicht auch ein wenig abseits des Platzes spielt, die eine gewisse Tragik oder auch Fußballromantik versprüht. Hier habe ich gemeinsam mit Armel Ibrahim Yusuf ausgewählt. Der Name sagt euch bestimmt nichts. Ibrahim ist 31 Jahre alt, spielt für Central Chiefs in Botswana. Okay, aber was macht's denn jetzt so besonders? Er ist der einzige Spieler, der fußballerisch nicht in der Diaspora ausgebildet wurde, sondern auf den Komoren, der sich echte Chancen auf einen Kaderplatz ausrechnen kann. Er hat schon über 40 Länderspiele bestritten, zuletzt war er im November 2024 dabei. Spieler wie eben Maulida haben ihm im Sturm ein wenig den Rang abgelaufen, aber dennoch bleibt er auf dem Schirm und schließlich war er auch 2021 der einzige Spieler im Kader, der auf den Komoren ausgebildet wurde. Er ist der Beweis, dass man es eben doch auch von den dortigen schlecht gepflegten Kunstrasen und Sandplätzen bis in die Nationalmannschaft schaffen kann. Auch 2025 noch. Oder vielleicht sogar mehr denn je. Denn die Liga soll professioneller werden. Man ist seit kurzer Zeit auf transfermarkt.de vertreten, klingt banal, ist aber kein unwichtiger Schritt, um weiter voranzukommen und vor allem für die Spieler wichtig, um sich für potenzielle Wechsel ins Ausland zu positionieren und vor allem sichtbarer zu werden. Also, Yusuf hat es geschafft, hat in Namibia, Mauretanien und Südafrika gespielt, jetzt eben Botswana. Und er macht es auch dort gut, hat sich nach einer längeren Pause für die Testspiele im November zurück in das Aufgebot der Nationalmannschaft gespielt. Klar wird er dabei auch von einigen Ausfällen profitieren, aber man kann es jetzt nicht kleinreden, dass er sich über all die Jahre bewiesen hat und seine Tore gemacht hat. Aktuell steht er auch wieder bei 4 Toren in der noch jungen Saison. Man darf die Liga in Botswana nicht kleinreden, dort wird mittlerweile ordentlich in den Fußball investiert. Auch dort musst du erstmal regelmäßig treffen. Mit 31 werden jetzt keine großen Karrieresprünge mehr kommen. Gerade Europa ist keine Option mehr für ihn. Aber Juja, so sein Spitzname, der weiß auch, dass es für ihn ein Privileg ist, das Nationaltrikot zu tragen. Beim COSAFA Cup, einem kleineren Turnier der Nationen im Süden Afrikas, wo die großen Namen aus Europa fehlen, da hat er in der Vergangenheit die Bühne genutzt, sich dem Nationaltrainer zu präsentieren. Gerade 2024 war er dort der beste Mann der Komoren. Also, der Jugend im Land ein Vorbild, dass man auch die kleine Chance nutzen kann, von der heimischen Liga auf die größte Bühne des afrikanischen Fußballs, den Afrika Cup, zu kommen. Absolut sympathischer Spieler. Ich hoffe, er findet seinen Platz im Kader für das Turnier in Marokko. Bevor wir über die Gruppengegner noch sprechen, will ich noch mal kurz über Stefano Cousin, den Coach, sprechen. Kanadier, 57 Jahre alt, seit 2023 im Amt. Aber er ist ein echter Afrika-Spezialist. 2007 wurde er Nationaltrainer von Kongo, danach war er noch im Clubfußball von Libyen und anderen arabischen Ländern tätig. Er ist schon ein wenig ein Weltenbummler, hatte Clubs in Südafrika, Zypern, Palästina und auch dem Iran. Seine Rückkehr als Nationaltrainer gab es 2021, da übernahm er Südsudan, ehe er dann eben 2023 vom Verband der Komoren ja so ein Stück weit abgeworben wurde. Also es gibt jetzt keine lange Zeit zwischen dem Stint bei Südsudan und den bei den Komoren. Er ist der zweite Mann, der versucht, das große Erbe von Amir Abdou anzutreten. Der war nämlich von 2014 bis 2022 Coach der Quastenflosser und hat eben diesen gesamten Aufschwung verantwortet. Er hat die Grundlagen geschaffen, von denen die Komoren bis heute profitieren. Dafür besitzt er natürlich Legendenstatus im Inselstaat. Der erste Versuch, ihn mit dem Franzosen Jeunesse Serdouk zu ersetzen, wurde schnell beendet. Cousin macht es nun eben deutlich besser, hat mit der zweiten Afrika-Cup-Quali große Argumente gesammelt. Ich habe Amel natürlich auch zu ihm und seinem Status in der Bevölkerung gefragt.
People loves him. People loves him. I can say there is a little disappointment from the last two games which we lost, because there was a lot of hope of qualification. But since he took the lead of the national team, and we know he started not really well, because there is kind of like we can say a boycott when he started his first game against Cape Verde in France, where like he has to play with the youngest player. There wasn't any, you know, the top player we were having, because there was a lot of internal issues going on. But from that game until now, and that we've qualified for the AFCON, people are really loving him and they are expecting a lot from him. I'm really sure that people will start judging him or making, we can say, like, to sit and talk about what he has done so far, it would be really after the AFCON. But for now, he's done well so far.
Bisher also viel Liebe für Stefano Cousin, der, wie Amel kurz erwähnt hat, ja auch schon einen kleinen Boykott gut moderiert hat. Gleich sein erstes Spiel, ein Freundschaftsspiel gegen die Kapverden, wurde von zahlreichen Absagen etablierter Stammspieler begleitet. Es war der Startschuss, um einen Generationenwechsel weg von der ersten Afrika-Cup-Mannschaft hin zu jungen Talenten hinzuschaffen. Das hat er souverän geschafft. Wie gerade besprochen, hat er viele Spieler überzeugt bekommen, für die Komoren aufzulaufen. Eben ein Boah mit Omari etc. Jetzt noch ein guter AFCON und sein zunächst 2-Jahres-Vertrag dürfte auf jeden Fall verlängert werden. Aber gegen wen geht's denn so in der Gruppe? Man darf direkt das große Eröffnungsspiel gegen Marokko bestreiten. Also gegen den Gastgeber und absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Dazu kamen dann noch mit Mali und Sambia ebenfalls zwei ambitionierte Mannschaften, die wahrscheinlich Head-to-Head, also rein auf dem Papier, über den besseren Kader verfügen. Bei Mali keine Diskussion, mit Sambia könnte man jetzt vielleicht streiten, wer jetzt den besseren Kader hat. Aber was hat Amel denn so zu der Gruppe zu sagen?
We're not going to make any debate on that. Morocco is really the top lead on our group. We can even say he's the favorite for this competition. But with a competition where we are playing once, like there is no every turn leg, but it's like it's one game. Anything can be possible. Yeah, it's true that Mali beat us the two games we've played for the qualification for the World Cup. But with this kind of game in our group stage, where we are having a first leg only, there's no second leg, I think anything is possible. And I hope that we can be the second team that is going to go out of the group stage with Morocco.
Ich denke, Sambia und die Komoren wissen beide, dass das Marokko-Spiel ein absoluter Bonus ist. Läuft alles normal, dann hat man da schlechte Karten. Beide schielen eher darauf, Mali ein Bein zu stellen und sich selbst diesen begehrten zweiten Platz in der Gruppe zu schnappen. Lustigerweise fanden beide WM-Quali-Spiele gegen Mali auch in Marokko statt, jeweils 13-0 für Mali, relativ klare Angelegenheit, man hat schon die Grenzen aufgezeigt bekommen. Komori Doumbia war so ein wenig der Albtraum der komorischen Verteidiger, der war in beiden Spielen richtig gut aufgelegt. Man hat aber eben auch 180 Minuten Material gesammelt, das es jetzt zu analysieren gilt und ja, wo es Lösungen zu finden gilt. Aber man muss der Realität auch ins Auge sehen, die Komoren gehen in dieser Gruppe als klare Außenseiter ins Rennen. Was aber beim Afrika-Cup auch weniger heißt als bei anderen großen Turnieren. Mit viel Leidenschaft, einem klaren Plan und einem treffsicheren Stürmer ist dann doch was möglich. Darauf wird auch Cousine mit seinem Team setzen. Gibt's sonst noch was Wichtiges zu den Komoren? Ach so, wer ein bisschen mit den Fans feiern will, der muss gar nicht bis nach Marokko oder gar auf die Komoren reisen.
So from the country and also from the culture and we can say back from colonization, most of Comorian lives in France. We even called Marseille our second capital, because there are many Comorians there.
In Marseille wird auch gefeiert, wenn es für die Quassenflosser gut läuft. Schauen wir mal, ob an der Côte d'Azur Partystimmung herrscht im Dezember und Januar. Ich klappe das Kapitel Komoren erstmal zu. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was über die Nationalmannschaft, das Land und die Chancen beim AFCON gelernt. Für mich war es super spannend. Nochmal ein großes Lob an Armel. Tolle Soundqualität, tolle Infos. Ich fühle mich auf jeden Fall vorbereitet. Bald geht's weiter mit Episode 5. Anmerkungen wie immer gerne an mich, Kontaktinformationen in den Shownotes. Wir hören uns. Ciao, ciao.